Wir befinden uns ja in der Passionszeit. Helmut hat das genannt, der zweite Sonntag in der Passionszeit. Und in dieser Zeit beschäftigen wir uns ganz besonders mit dem Weg Jesu ans Kreuz und zu seiner Auferstehung. Meine heutige Predigt könnte auch Karfreitag gehalten werden. Ich nehme ja immer den vorgeschriebenen Predigttext. Der steht diesmal im Johannes 3, im Evangelium, die Verse 14 bis 21. Jesus ist im Gespräch mit Nikodemus, einem Pharisäer, der ihn bei Nacht besucht. Und nun muss man nicht denken, er besucht ihn deshalb bei Nacht, weil er nicht gesehen werden will, sondern in der Nacht ist es kühl, man wird nicht gestört und kann gut miteinander kommunizieren und reden. Ich lese mal die Verse ab Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkel Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in der Verantwortung vor Gott handelt. Wichtig sind mir die ersten vier Verse. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Nikodemus ist Pharisäer, habe ich schon gesagt, ein Kenner der Schrift, ein einflussreicher Jude, so wird er benannt, und er will Jesus kennenlernen. Mehr von ihm wissen, will sich seine eigene Meinung bilden. Er sagt ihm, du bist von Gott gesandt, du tust großartige Zeichen und Wunder, die beweisen, Gott ist mit dir. Im ersten Teil des Textes, da habe ich eine Predigt, Pfingsten 22 drüber gehalten, habe ich nochmal nachgelesen. Da fängt Jesus an, ihm die Wiedergeburt zu erklären. Man muss von Neuem geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Da habe ich gedacht, ob Nikodemus das überhaupt verstanden hat, was Jesus ihm da erzählt. Und dieser heutige Bibelabschnitt, ich glaube, da konnte Nikodemus mehr mit anfangen. Es geht nämlich um eine aufgerichtete Schlange. Wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl am Kreuz aufgerichtet werden. Die Textstelle finden wir im dritten Buch Mose. Da wird das Volk Israel beschrieben. Endlich sind sie auf dem Weg ins gelobte Land. Sie mussten ja 40 Jahre die Wüste durchwandern und nun endlich sind sie auf dem Weg in das Land Kanaan, das Gott ihnen versprochen hatte. Aber das ist alles nicht so einfach, weil nämlich die Völker, durch deren Gebiet sie mussten, immer wieder auch als Feinde sich darstellten und das Volk angriffen. So war es auch auf dieser Wanderung. Die Kanaaniter griffen das Volk an und sie waren ein Wüstenvolk ja unterwegs. und litten große Not. Die wurden teilweise gefangen genommen und sie schrien zum Herrn und sagten, bitte schenk uns doch den Sieg über die Kanaaniter. Gott hörte ihr Gebet und sie haben tatsächlich die Kämpfe gegen die Kanaaniter gewonnen und haben dem Herrn sogar versprochen, wir legen einen Eid ab, dass wir auch Städte, die, in denen sie leben, zerstören wollen. Also sie hatten richtig Kampf hinter sich, haben gesiegt. Und was mir dann aufgefallen ist, ist, dass sie überhaupt keinen Dankgottesdienst gefeiert haben. Oder manchmal haben sie auch einen Altar aufgestellt. Gott hat uns den Sieg geschenkt. Das fehlt hier völlig. Und sie machen sich gar nicht bewusst, was ihnen gerade widerfahren ist, dass sie dieses Volk der Kanaaniter besiegt hatten im Namen ihres Herrn. Sie gingen zur Tagesordnung über. Ein Gedanke zwischendurch, es ist für uns so wichtig, sich immer wieder bewusst zu werden, was hat Gott mir geschenkt? Wofür bin ich dankbar? Was ist in meinem Leben passiert? Wir haben ja hier bei uns den Gebetskreis, das Gemeindegebet. Und ich bin immer fasziniert, was Gott an Gebeten erhört. Ja, also, und sich das bewusst zu machen, das motiviert mich immer wieder, weiter zu beten, auch für Anliegen, auch für eure Familie wollen wir beten, für Micha und seine Kinder und Frau. Zum Beispiel ein Gebetsanliegen war, im neuen Land fehlte ein Psychologe. Und irgendwann nebenbei, und wir haben dafür gebetet, irgendwann nebenbei erfuhr ich dann, am 1. April beginnt eine Psychologin ihre Arbeit. Wow, danke Herr. Oder heute hält der Pastor in Bodenfelde seine Antrittspredigt. Manche haben ihn in der Zeitung gesehen mit einem langen Wallebart, noch, der macht dir Hans noch Konkurrenz. Da haben wir auch für gebetet. Herr, schenkt der Gemeinde einen Pastor. Und ich weiß noch, ich bin in so einem Besuchskreis bei Carsten Schiller und da habe ich ihn gefragt, wie ist das denn hier mit dem Pastor? Und dann hat Carsten Schiller gesagt, ach, das dauert, hier sind 4 Pfarrstellen vakant im ganzen Kirchenkreis, das dauert, bis der kommt. Ja, wir haben dafür gebetet. Und heute hält er schon seine Antrittspredigt. Das sind so 2 Beispiele und ich könnte euch noch mehr erzählen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, auch in deinem Leben. Nur wichtig ist, sehe ich das, erkenne ich das und sage ihm Danke. Das haben die Israeliten, das habe ich hier vermisst. Das haben sie nicht gemacht, sondern es heißt, sie zogen weiter Richtung gelobtes Land. Sie mussten einen Umweg machen, weil die Edomiter ihnen verboten hatten, durch ihr Land zu ziehen. Und dann heißt es hier, die Israeliten wurden ungeduldig und fingen wieder an, sich bei Gott zu beklagen. Ach, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten geführt, dass wir jetzt hier in der Wüste umkommen und sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser und das Manna können wir auch nicht mehr sehen. Also sie waren am Beschweren, am Klagen, am Ächzen. Ich sag manchmal, habe manchmal eine Andacht gehalten, wohnst du in der Dankesallee oder in der Klagesallee? Ja, also bin ich auch immer nur am Rumjammern und sehe gar nicht die Güte Gottes in meinem Leben. Jedenfalls, sie jammerten darum und klagten Gott und Mose an, es ist alles so schrecklich, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Und jetzt kommt, und da schickt Gott Giftschlangen. Muss schrecklich gewesen sein. Ich weiß nicht, wer von euch eine Schlangenallergie hat. Für mich wären Spinnen das absolut Grausamste. Also da kommen plötzlich mengenweise Schlangen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt von Winnetou. Das ist die Ausgabe Der Schatz im Silbersee. Da müssen die durch das Tal des Todes und da sind lauter Schlangen. Schrecklich, überall Schlangen. Und Winnetou wusste natürlich, man muss ein bestimmtes Kraut nehmen, sich damit einreiben, dann ist man immun für Schlangen. Und die Verfolger, die haben das natürlich nicht gewusst. Aber das muss eklig gewesen sein. Überall Schlangen. Und die gebissen wurden, die starben. Es war kein Gegengift da. Alle werden von Schlangen gebissen, gestorben. Wie verzweifelt mussten die Menschen gewesen sein und auch diese ekligen Schlangen. Sie erwarteten ihren Tod. Und da schrien sie zu Mose, nicht mal zu Gott, sie schrien zu Mose. Er betete für das Volk und Mose erhält die Anweisung, einen Pfahl zu nehmen, eine bronzene Schlange da anzubringen. Und wer auf diese Schlange blickte, der hatte ein Gegenmittel. Der war immun gegen dieses tödliche Gift und starb nicht. Die einzige Aufgabe, die die Gebissenen oder die Israeliten hatten, ist, aufzusehen zu dieser bronzenen Schlange. Und dieses Bild gebraucht Jesus, um Nikodemus auf das Kreuz und seinen Tod aufmerksam zu machen. Er sagt ihm, auch ich muss gerichtet werden. Der Menschensohn muss erhöht werden. Nun können wir vielleicht mit Menschensohn nicht viel anfangen, aber das konnte der Nikodemus sehr gut. Denn im Daniel 3, 17, 13 und 14, da heißt es, dann sah ich in meinem nächtlichen Vision jemanden, der kam aus den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschen Sohn. Ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Eine Prophetie auf den Messias. Und im Vers darauf sagt er ja auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Also Jesus outet sich dem Nikodemus und sagt, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Und wenn wir das jetzt mal, dieses Beispiel, was Jesus hier sagt, auf uns übertragen, wir alle tragen Schlangengift in uns, wenn man das mit diesem... Das Gift ist die Sünde, die Trennung von Gott. Ohne Jesus wären wir verloren. Wir hätten nie die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, wären ohne eine Perspektive. Paulus schreibt im Römerbrief, der Tod ist der Sünde Sold. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, um uns zu retten. Der Blick aufs Kreuz, so wie die Israeliten auf diese Schlange gucken mussten, so blicken wir auf das Kreuz und finden Vergebung, wir finden Heilung und ewiges Leben. Warum hat Gott sich das ausgedacht? Wir haben das auch schon gehört im Wochenspruch, sein Motiv ist Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn aufrichtet, damit wir erlöst werden. Verloren werden bedeutet Verderben, zugrunde gegeben, umkommen. Nicht in unsere Bestimmung hineingelangen. Das wäre unser Tod. Ich habe nicht selten von Außenstehenden gehört, die sagen, was interessiert mich Gottes Liebe? Ich habe ihn nicht darum gebeten. Die Liebe Gottes interessiert viele nicht mehr. Gott soll uns doch nicht stören in unserem Alltag. Ich brauche Gott nicht. Das erste christliche Buch, das ich gelesen habe, war von Nicky Cruz, Flieh, kleiner Flieh. Es handelt von einem Gangster-Boss in Brooklyn, in New York. Und David Wilkerson, der dort Pastor ist, sagt dem Nicky Cruz immer wieder, Gott liebt dich. Der sagt erst, ey, wenn du nochmal kommst, hau ich dir eine runter, lass mich in Ruhe und Mist will ich nicht hören. Und immer wieder, wenn er ihn sieht, sagt er, Gott liebt dich. Und irgendwann sagt dieser Mann, erzähl mir mehr davon. Ich habe in einem Andachtsbuch folgenden Text gelesen. Gott liebt uns. Es ist unfassbar. Gott kommt uns mit geöffneten Armen entgegen und riskiert unsere Ablehnung. Hätte er gewartet, bis wir zu ihm kommen und ihn um Hilfe bitten, wäre das nicht Liebe, sondern Mitleid und Hilfsbereitschaft. Zudem wären wir von uns aus nie auf ihn zugegangen. Doch die Liebe Gottes wird aktiv und sucht nach uns. Und wenn jeder von uns mal überlegt, ja, wie habe ich denn das erste Mal Gottes Liebe entdeckt oder vielleicht noch gar nicht? Er liebt uns, ohne dass wir ihn darum gebeten haben. Er weiß, dass wir nicht allein zurechtkommen. Er sieht, dass wir im tiefsten Innern nicht glücklich sind, nicht befriedigt und letztlich völlig unsicher. Er liebt uns, ohne dass wir es verdient haben. Er liebt völlig und uneigennützig. Er weiß, was uns gut tut und will nur unser Bestes. Gott hat seine Liebe bewiesen, indem er Jesus Christus gegeben hat. Seine Liebe ist unendlich und ewig. Es ist wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, wie wichtig wir Gott sind. Und dass er sogar sagt, ich will euer Vater sein, der uns mit offenen Armen empfängt, zu dem wir sagen dürfen, aber lieber Vater. Eine andere Aussage, die ich erst demnächst wieder gehört habe, an einen barmherzigen Gott kann ich gar nicht glauben. Einen gekreuzigten Jesus brauche ich nicht. Ist mir zuwider. Ein leidender, blutender Christus am Kreuz ist etwas unappetitlich. Oder na, Christen sind auch nicht gerade friedliebend, wenn sie sowas zulassen, jemanden am Kreuz sterben zu lassen, sagte mir demnächst eine Frau. Gott will uns aus unserer tiefsten Todesnot retten. Tief steigt er herab bis zum Kreuz auf Golgatha, da erniedrigt sich Gott. Das Blut seines Sohnes ist ihm nicht zu teuer. Wer sich daran stört, hat noch nicht begriffen, wie tief wir verloren sind. Ja, der Christus am Kreuz ist nicht schön, aber er ist unsere einzige Rettung. Gerade in diesem Leiden kommt Gottes Barmherzigkeit und Liebe zum Ausdruck. Es geht nicht um Ästhetik, sondern um Überleben. Im Korintherbrief heißt es, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Gottes rettende Liebe am Kreuz vergibt jede Sünde, die wir zu ihm bringen. Wer an ihn glaubt, der ist gerettet, der hat ewiges Leben, der empfängt den Heiligen Geist, der wird ein Kind Gottes. Was wir tun müssen, ist aufblicken. Aufblicken zu ihm, zu Jesus Christus, der uns das Leben schenkt. Es ist so wichtig, dass wir diese Verbindung zu ihm, zu unserem Fundament, die tiefe innige Verbindung mit Jesus, sein Geschenk, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Und darum ist es so wichtig, stille zu werden und sich dieses Geschehen auf sich wirken lassen. Du bist geliebt, du bist gesehen, du bist wertgeschätzt, du bist erlöst, du bist gerettet. Tief mit ihm verbunden sein. Unser Innerstes auf ihn ausrichten, darum geht es. Die Verbindung zu ihm nicht unterbrechen lassen. Wir hatten ja demnächst das Seminar mit Heinz Spindler. Wir sind so viel abgelenkt von vielen Dingen. Und darum ist es richtig wichtig, diese Zeit sich zu nehmen, die Verbindung mit Jesus zu halten, nicht abreißen zu lassen, mit ihm im Gespräch zu sein, jeden Tag die Erfahrung eines Tages mit ihm zu reflektieren. Auch die Gebetserhörung sehen, die er schenkt. Der Blick auf Jesus ist die Mitte unseres Glaubens. Wer darin verwurzelt ist wie ein Baum mit tiefen Wurzeln und die Wurzel versorgen den Baum. Und je tiefer unsere Wurzeln in Christus sind, da kann uns kein Sturm umhauen, auch keine Not, weil wir ihn haben. Sicherlich gibt es noch andere Szenen, die man betrachten kann, als jetzt das Kreuz, aber es ist hier gerade in dem Text so angegeben. Wir können uns auch freuen an der Auferstehung, die wir ja auch feiern nach Karfreitag. Wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie viel Liebe er zu seinen Jüngern hatte. Aber die stärkste Liebe wird natürlich am Kreuz sichtbar. Und ich will jetzt nicht mehr auf dieses Licht und Dunkelheit eingehen, aber ich weiß, manche haben es schwer, ans Kreuz zu kommen, weil es bedeutet, ich kann nichts tun, ich kapituliere, ich bin ganz darauf angewiesen, dass seine Liebe und Barmherzigkeit mir vergibt, mich verändert und meine Verlorenheit zu akzeptieren und Ja dazu zu sagen. Und mancher sagt, das ist mir aber zu einfach. Ein bisschen möchte ich auch noch mitbringen. Nein, unser Auftrag ist, auf ihn zu schauen, auf sein Verdienst und mich darüber zu freuen. Dann bin ich immun gegen den Tod. Wir müssen zwar alle irgendwann mal sterben, aber wir leben weiter in Ewigkeit. Das hat er zugesagt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, das ihr leider nun nicht sehen könnt. Das ist schade. Vielleicht könnt ihr hinterher mal googeln. Das Bild ist eine Kreuzigungsszene aus der Marienkirche in Lübeck. Dort gibt es ein berühmtes Altarbild. Es gibt ja viele Kreuzigungsszenen von Hans Memling. Also wenn man googelt Marienkirche Lübeck, ein Altarbild. Das Bild stellt die Kreuzigung Jesu dar. Man sieht drei Kreuze, wie so auf allen, ne, in der Mitte Jesus, rechts und links die beiden Verurteilten, die beiden Schächer, wie sie auch genannt werden. Unter dem Kreuz sieht man ein buntes Gewimmel von Gestalten. Da drängen sich Kriegsknechte sogar auf dem Pferd, neugieriges Volk, Schaulustige, weinende Frauen und stolze Priester. Und genau unter dem Kreuz, genau in der Mitte, ist ein Platz leer, ausgespart. Da ist deutlich eine leere Stelle. Es ist, als wollte der Maler den Betrachter fragen, wer auf dem leeren Platz unter dem Kreuz stehen sollte. Jeder, der das Bild anschaut, soll merken, ich muss dort stehen. Unter dem Kreuz ist mein Platz. Dorthin darf ich mit meiner Sorge und Angst, Einsamkeit und Verwundung, meiner Sünde und Schuld kommen. Da ist ein Platz frei für mich. Jesus wartet in Liebe auf mich und auf dich. Mein Leben hat er am Kreuz getragen und erlöst. Dort unter dem Kreuz finde ich Frieden und Versöhnung, Heilung und Hoffnung, erfülltes und ewiges Leben. Der Platz ist leer. Ich kann ihn nicht einnehmen. Und der Platz ist leer. Ich kann ihn einnehmen und dort alles empfangen, was Jesus für mich erkämpft hat. Lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er bringt uns durch. Er ist uns nahe. So wie das Volk Israel auf die eherne Schlange schaute und sie nicht starben, so sollen wir auf den erhöhten Christus schauen, der uns alles sein will. Das Kreuz und die Auferstehung ist die Mitte unseres Glaubens. Und in dieser Zeit hat man noch Gelegenheit, weiter sich dessen bewusst zu sein. Ob wir aber wirklich von dieser ungeheuren und zugleich beglückenden Tatsache leben oder ob sie bloß in unseren Gedanken und Gefühlen einen Platz hat, wird immer daran sichtbar, was wir nun für Jesus zu geben und zu tun bereit sind. Unser Alltag, unser Verhalten verdeutlicht, was Jesus uns wert ist. Darf er mich verändern? darf ich auch mit seiner Liebe erfüllt sein, die ich an Menschen weitergebe. Ein Gebet wäre: Herr, hier bin ich, vergib mir meine Schuld, gebrauche mich und führe du mich auf gutem Weg.